Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Unser Sonntag. Herzlich begrüßt Sie, Claudia Kaminski. Schön, dass Sie dabei sind. Beim Gleichnis des Feigenbaums, so Nadja El-Beheiri, geht es um die Verkündigung des Evangeliums, gelegen oder ungelegen. An den heiligen Josef, den wir im März feiern, ist Gott jedenfalls immer in den unpassendsten Momenten herangetreten. Doch zunächst das Neueste vom Tag.
Mit Stefanie Stahlhofen. Vatikan. Papst Franziskus will sich am Sonntagmittag erstmals seit über einem Monat wieder öffentlich zeigen. Von der Gemelli-Klinik aus, in der er seit Mitte Februar behandelt wird, will das 88-jährige katholische Kirchenoberhaupt den Segen erteilen. Das gab der Vatikan diesen Samstag bekannt. Bisher waren von Franziskus seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus nur ein Foto sowie eine kurze Audioaufnahme öffentlich bekannt geworden. Jeden Abend beten tausende Menschen auf dem Petersplatz für eine Genesung von Papst Franziskus. Am Freitagabend hatte das Vatikanische Presseamt erneut ein ärztliches Bulletin zum Gesundheitszustand des Papstes veröffentlicht. Darin war von weiteren Fortschritten die Rede. Laut der Mitteilung bleibt die medizinische Situation des Papstes stabil, mit leichten Verbesserungen in der Atmung und bei der Mobilität. Die Therapien, medikamentös als auch physiotherapeutisch, werden fortgesetzt. Zudem widmet sich Franziskus weiterhin dem Gebet und ein wenig Arbeit. Er empfing jedoch keine Besucher, hieß es am Freitag. Ein bedeutender Fortschritt sei die schrittweise Reduzierung der Sauerstoffzufuhr. Während der Nacht verzichtet Franziskus mittlerweile auf eine mechanische Beatmung mittels Maske und erhält stattdessen hochdosierten Sauerstoff über eine Nasenkanüle. Tagsüber sei der Bedarf an Sauerstoff spürbar zurückgegangen. Weitere Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des Papstes werden für diesen Samstagabend erwartet. Die aktuellsten Infos gibt's wie immer bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de. Den Segen morgen mit Papst Franziskus übertragen wir live und mit deutscher Begleitung ab 11.55 Uhr www.radiovatikan.de. Außerdem können Sie auch auf YouTube bei uns dabei sein und auf Facebook. Suchen Sie nach Vatican News Deutsch. Diesen Samstag hat Papst Franziskus erneut für Gebete um seine Genesung gedankt. In einer Botschaft aus der Gemelli-Klinik, in der er seit über einem Monat behandelt wird, schreibt er: In diesen Tagen habe ich so sehr die Unterstützung dieser eurer Nähe gespürt, besonders durch die Gebete, mit denen ihr mich begleitet habt. Deshalb drücke ich, auch wenn ich nicht physisch unter euch sein kann, meine große Freude darüber aus, dass ihr mit mir und miteinander im Herrn Jesus als Kirche verbunden seid. Die Botschaft richtet sich an Heiligjahrpilger aus süditalienischen Bistümern, darunter aus dem Erzbistum Neapel. Sie wurde an diesem Samstagmorgen während der Wallfahrt der Gruppe verlesen. Papst Franziskus würdigt in der Botschaft auch die Heiligjahrwallfahrten von Bistümern. Sie seien eine Antwort auf die Einladung Jesu, durch die enge Tür, wie es im Evangelium heißt, einzutreten. So ist die Liebe. Sie verbindet uns und lässt uns zusammenwachsen. Deshalb hat sie euch, auch wenn eure Wege unterschiedlich sind, hier am Petrusgrab zusammengeführt, von dem ihr gestärkt im Glauben und geeint in der Liebe wieder fortgehen könnt. So Papst Franziskus in der Botschaft. Er verspricht auch sein Gebet für die Pilger und bittet sie, auch weiterhin für ihn zu beten. Aus dem Gemelli-Klinikum hat Papst Franziskus auch eine Ernennung vorgenommen. Ein Vatikan-Diplomat von den Philippinen wird neuer Botschafter des Papstes bei der Europäischen Union. Papst Franziskus ernannte an diesem Samstag Erzbischof Bernardito Auza, bisher Nuntius in Spanien und Andorra, zu seinem diplomatischen Vertreter bei der EU in Brüssel. Auza wird in diesem Amt Nachfolger des im August verstorbenen irischen Erzbischofs Noel Trenner. Bernardito Auza gehört zu den erfahrensten Diplomaten im Dienst des Heiligen Stuhls. Von 2014 bis 2019 war er Nuntius und ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei den UNO-Institutionen in New York. Dabei vertrat er den Vatikan bei Verhandlungen über wichtige internationale Dokumente, etwa das Pariser Klimaabkommen. Die katholische EU-Bischofskommission, COMECE, begrüßte die Ernennung des neuen Vatikanbotschafters bei der Europäischen Union. Erzbischof Auza bringe eine große Erfahrung im diplomatischen Dienst für den Heiligen Stuhl mit und habe dabei großes Engagement und Weitblick bewiesen. Das erklärte der COMECE-Vorsitzende Bischof Mariano Crociata am Samstag. Crociata zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit Erzbischof Auza fruchtbar und wirkungsvoll sein werde, um das Gemeinwohl in der Europäischen Union voranzubringen. Der 1959 in Talibon auf den Philippinen geborene Erzbischof Auza verfügte über eine umfangreiche diplomatische Erfahrung, die 1990 begann. Im Laufe der Jahre hat er in verschiedenen päpstlichen Vertretungen in der ganzen Welt gedient, unter anderem in Madagaskar, Bulgarien und Albanien. Er arbeitete auch in der Abteilung für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen im Staatssekretariat sowie in der ständigen Vertretung des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in New York. Im Mai 2008 wurde er zum Apostolischen Nuntius in Haiti ernannt und erhielt das Titulärerzbistum von Suazia. Später, im Juli 2014, wurde er zum ständigen Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in New York und zum ständigen Beobachter bei der Organisation amerikanischer Staaten ernannt. Zuletzt wirkte Erzbischof Auza ab Oktober 2019 in Spanien und Andorra. Er verfügt über akademische Abschlüsse in Literatur und Theologie und spricht Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch sowie Tagalog. Auch die Dombauhütte von St. Peter im Vatikan beteiligt sich an der Initiative Earth Hour, eine Stunde für den Planeten. Anlässlich der WWF-Initiative wird die Beleuchtung der Kuppel des Petersdoms an diesem Samstag, 22. März, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr ausgeschaltet. Ähnlich hatte es der Vatikan schon in den letzten Jahren gehalten. In seiner Enzyklika Laudato Si erinnert uns Papst Franziskus daran, dass die ökologische Frage in den Mittelpunkt von Ethik und sozialer Gerechtigkeit gestellt werden muss, heißt es in einer Erklärung der St. Peter Dombauhütte. Die Enzyklika von Papst Franziskus wurde vor 10 Jahren veröffentlicht und ist die erste eines Papstes zum Thema Schöpfung und Umwelt. Weitere Nachrichten bei uns im Internet www.radiovatikan.de.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Sturms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt, und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
Die vorliegende Evangeliumstelle ist auf den ersten Blick nicht einfach zu verstehen. Sie gehört zu jenen Abschnitten, in denen sich der Herr nicht nur als barmherzig, sondern auch als gerecht erweist. Gerechtigkeit, so definierten sie bereits die alten Juristen und Philosophen, bedeutet jedem das Seine zu geben. Jesus nimmt eine Begebenheit zum Ausgangspunkt seiner Erzählung, die offensichtlich gerade in aller Munde war. Mit dieser Begebenheit wendeten sich auch einige Leute an Jesus. Das Evangelium präzisiert nicht, wer diese Leute waren. Im Mittelpunkt des Berichts stehen allerdings Galiläa, Landsleute im engeren Sinne des Herrn. Auch Petrus war Galiläa, Jesus war Galiläa. Die Leute aus diesem Landkreis waren vom Beruf oftmals Handwerker, Fischer. Ihr Dialekt des Armenischen unterschied sich von der in Jerusalem gesprochenen Art. Bekannt ist ja, dass man Petrus im Laufe des Prozesses Jesu an seinem Dialekt erkannt hat. Gleichzeitig standen die Galiläer auch im Ruf, leidenschaftliche Menschen zu sein. Wir wissen auch, dass zur Zeit Jesu das Gebiet um die 200 Städte und Dörfer umfasste und ungefähr 3 Millionen Einwohner hatte. Die Geschichte ist nun folgende. Viele Galiläer waren wohl zum Pascha-Fest nach Jerusalem gekommen und dort ereignete sich eine Tragödie. Die Tatsache, dass das Massaker im Zusammenhang mit den Opfern der Tiere geschehen ist, deutet darauf hin, dass dies vor dem Pascha-Fest geschehen ist. Denn dies war die einzige Zeit, in der nicht Priester ihre Opfer direkt darbringen konnten. Man liegt wohl nicht falsch, wenn man annimmt, dass das Ereignis sich genau ein Jahr vor der Leidensgeschichte des Herrn zugetragen hat. Der jüdische Historiker Flavius Josephus berichtet darüber, dass der Statthalter, der damals bereits Pilatus war und schon bei anderen Gelegenheiten mit der einheimischen Bevölkerung in Konflikt geraten ist, mit Mitteln aus dem Tempelschatz ein Aquädukt zur Verwasserversorgung der Stadt bauen wollte. Es ist möglich, dass er diese Maßnahme sogar mit dem Sanhedrin besprochen hatte. Das einfache Volk jedenfalls empörte sich über diese Idee. Und Pilatus ließ sie mit äußerster Brutalität niedermetzeln. Der Satz des Evangeliums von der Vermischung des Blutes mit jenen der Opfertiere könnte allerdings auch nur bindlich gemeint sein und einfach nur für die ungerechte Tötung der Menschen stehen. Eine solche Bedeutung der Wendung finden wir oftmals im Alten Testament. Es ist nun unklar, mit welcher Absicht die Berichterstatter sich an Jesus wendeten. Möglich ist, dass sie eine politische Reaktion von ihm erwarteten. Ebenso denkbar ist jedoch, dass sie sich mit der tiefergehenden Frage an ihn wandten, warum die Galiläer sterben mussten, obwohl sie doch für die Verteidigung des Tempels eingetreten sind. Aus dem Text der Heiligen Schrift sehen wir, dass sie auch der Gedanke beschäftigte, dass das Unglück, das den Galiläern geschehen ist, als Strafe für ihre Sünden oder für die Sünden ihrer Vorfahren gelten konnte. Jesus vermeidet in seiner Antwort jeden direkten politischen Bezug und hebt die Erzählung auf eine ganz andere Ebene. Dabei erinnert er an ein vermutlich bereits länger zurückliegendes Unglück, den Einsturz eines Turmes, bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Beide Ereignisse, der brutale Tod der Galiläer und der tragische Unfall, können als Beispiele für das Wirken einer höheren Gewalt gesehen werden. Es mögen uns viele Katastrophen und Unglücke der letzten Zeit in Erinnerung kommen. Warum müssen Menschen auf eine scheinbar unsinnige Weise sterben? Warum hat es gerade sie getroffen? Von seiner Heimat im engeren Sinn lenkt Jesus dann die Aufmerksamkeit auf die heilige Stadt. Die heilige Stadt, die ein Sinnbild der Kirche ist, seinem eigentlichen Zuhause. Die Ablehnung durch Jerusalem schmerzt Jesus zutiefst. Er hat sich ihre Bekehrung, die Bekehrung der Stadt, mit der ganzen Leidenschaft seines göttlichen Herzens gewünscht. Und so nimmt er die Erzählung zum Ausgangspunkt für eine allzeit gültige Ermahnung an die Menschheit. Er veranschaulicht seinen Appell mit dem Gleichnis vom Feigenbaum. In Palästina trugen Feigenbäume 2-mal im Jahr Frucht. Zunächst im Juni und dann im August. Die Zeit um das Pascha-Fest war somit keine Zeit, in der die Feigenbäume Frucht trugen. Dennoch reagiert der Gärtner erzürnt und entschloss sich, den Baum auszureißen. Die Begründung, die er gibt, lautet: Warum soll er dem Baum, dem Boden, weiter seine Kraft nehmen? Die Kraft des Bodens symbolisiert die Lehre Christi. Wenn die Menschen diese empfangen, sie jedoch nicht in reife Frucht verwandeln, entziehen sie der Erde ihre Kraft. Dies gilt zur Zeit, aber auch zur Unzeit. Und Paulus wird im zweiten Brief an Timotheus sagen, dass es gilt, das Evangelium zu verkünden, gelegen und ungelegen. Am 19. März hat die Kirche das Fest des heiligen Josef gefeiert. In Josef entdecken wir auch einen Heiligen, der es verstanden hat, dem Wort Gottes zu folgen, selbst wenn es zu einem ungelegenen Zeitpunkt gekommen ist. Und rein menschlich betrachtet, ist Gott eigentlich immer zu einem ungelegenen Zeitpunkt an Josef herangetreten. Unmittelbar bevor er seine Verlobte in sein Haus aufgenommen hat, musste er feststellen, dass sie ein Kind erwartete. Später musste er mit Maria kurz vor der Geburt ihres Sohnes zu einer Volkszählung nach Bethlehem reisen. Und nach der Geburt Jesu musste das junge Paar Hals über Kopf fliehen. Trotz allem erwiesen sich die Zeiten Gottes als Geschenk der Vorsehung. Was wäre etwa gewesen, wenn Maria noch nicht mit Josef verlobt gewesen wäre? Der Mensch Jesus wäre dann ohne Ziehvater aufgewachsen. Durch die Geburt in Bethlehem erfüllte sich die Schrift und die Flucht rettete dem Gottmenschen das Leben. Papst Franziskus sagt in dem apostolischen Schreiben anlässlich des 150. Jahrestages der Erhebung des heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche: Das geistliche Leben, das Josef uns zeigt, ist nicht ein Weg, der erklärt, sondern der annimmt. Nur von dieser Annahme her, von dieser Versöhnung her, können wir auch eine größere Geschichte in einem tieferen Sinn erahnen. Das Annehmen des Willens Gottes kann auch für uns immer wieder ein Weg sein, um den tieferen Sinn von Ereignissen zu erkennen, die zunächst allem menschlichen Verstehen zu widersprechen scheinen. Doch auch im heutigen Evangelium gibt es einen Arbeiter, der den Herrn überzeugt, den Feigenbaum noch nicht auszureißen. Vielleicht trägt er in Zukunft Frucht. Gott verliert sein Vertrauen in den Menschen nicht. Er gibt uns immer wieder eine Möglichkeit zur Umkehr. Und ein sicherer Fürsprecher auf diesem Weg ist für uns und für alle der heilige Josef.
Das war eine Betrachtung zum Sonntagsevangelium von Nadja El-Beheri aus Budapest. Sie hörten eine Sendung von Claudia Kaminski für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.